Alles neu. Melanie und mir, uns steckt ein Jahr in den Knochen, in dem auf einmal alles neu geworden ist. Wenn wir jetzt so Rückschau halten, in die Fotomediathek reinschauen, dann wird uns das sehr bewusst. Also es müssten, glaube ich, 355 Tage sein, die wir jetzt hier in Wetzlar wohnen. In gewisser Weise oder irgendwie mehr als sonst irgendwann mal in unserem Leben, fast mehr als sonst irgendwann zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in unserem Leben, ist alles neu geworden, neuer Familienstand. Also Melanie und ich, wir sind nach wie vor verheiratet, aber wir waren bis September 2024 waren wir Familie und ab 2025 waren wir Paar. Empty Nesters, unsere Kinder aus dem Haus. Neue Stadt, Stadt Osnabrück, Wetzlar. Neue Wohnung, Stadthaus Wörmannsweg 86, 4980 Osnabrück. Oberdorfstraße 29, 35577 Wetzlar Steindorf. Nein? 35579, vielen Dank. Neue Gemeinde, 2024. Andreas Gemeinde, Neujahr 2025, am 1. Januar meine letzte Predigt gehalten in unserer Ex-Gemeinde, Andreas Gemeinde, jetzt Ansgar, Kirche Wetzlar. Das Einzige, was uns erhalten geblieben ist, sind die ersten beiden Buchstaben an. Ansgar, Andreas. Ich musste sehr konzentriert immer den Namen unserer Gemeinde aussprechen und gucken, dass ich nicht die alte Abzweigung nehme. Dann, was wir nicht so auf dem Zettel hatten, auch ein neues Auto. Ne, wir sind ja mit dem Daimler sind wir hier umgezogen. Ne? Vielleicht ändert sich der eine oder andere, ein alter Daimler. Ja, und der ist jetzt auf dem Autofriedhof beziehungsweise sonst wohin verkauft worden. Neues Auto. Also wir mussten uns auf vieles Neue einstellen. Was wir gemerkt haben, was weniger neu geworden ist, sind wir selbst. Man macht sich ja die Illusion bei so einem Umzug oder einem Neustart, dass man sich selbst auch neu erfinden kann. Und wir haben festgestellt, dass bestimmte Dinge in unserem Leben irgendwie sehr widerständig sind und einfach zu uns gehören, zu unserem Charakter. Man wünscht sich manchmal, dass man das eine oder andere am alten Wohnort zurücklässt, aber wir haben auch festgestellt, es ist eine Illusion. Irgendwie, wir haben uns selber mitgebracht mit unseren Eigenarten. Bestimmte Erfahrungen des zurückliegenden Jahres, von dieser irgendwie krassen Neuschöpfung, die wir erlebt haben, die haben irgendwie mir eine Brille aufgesetzt für die Jahreslosung. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Was Gott nicht sagt, nächste Folie, siehe, ich erneuere alles. Kleiner Unterschied, ich mache alles neu, ich erneuere alles. Erneuerung hat seinen Bezugspunkt in dem Alten. Wenn etwas erneuert wird, wenn etwas rund erneuert wird, wird das Alte wieder wie neu gemacht. Das ist hier aber nicht gemeint, sondern wirklich neu. Also Gott sagt hier nicht, siehe, ich mache alles wieder gut oder siehe, ich stelle alles wieder her, sondern ich mache alles ganz neu. Vor ungefähr einem Jahr hieß es nicht für uns, eure Familie wird wieder hergestellt, eure Jungs ziehen wieder ein, sondern es wird neu. Ihr seid jetzt Empty Nesters unterwegs als Paar, kommt damit klar. Vielleicht gibt es bald Schwiegertöchter. Gott hat zu uns auch nicht gesagt, ich stelle Osnabrück wieder für euch her, vor allem den Stadtplanungsunfall Neumarkt. Es wird neu, neue Stadt, willkommen in Wetzlar. Der Neumarkt, haben wir festgestellt, heißt hier Karl Kellnering. Es hieß nicht, ich stelle eure Wohnung wieder her, ich mache eure Wohnung wieder schick, sondern Oberdorfstraße 29, linke Haushälfte. Es hieß nicht, eure Andreasgemeinde wird in neuem Glanz erstrahlen, sondern es wird neu, Ansgarkirche Wetzlar. Es hieß nicht, der alte Daimler wird komplett repariert, sondern Toyota. Kommt klar, verrückte Bordelektronik. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wie radikal das ist, das können wir feststellen, wenn wir ein paar Verse vorher uns orientieren. Vier Verse vorher. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und, Randnotiz, auch das Meer war nicht mehr da. Ja, also die Bibel beginnt ja mit der Urflut, mit dem Wasser, auf dem der Geist brütet, und hier so am Ende der Bibel, Meer ist weg, Meer ist nicht mehr da. Noch ein Kapitel vorher wird es, finde ich, noch extremer. Offenbarung 20,11 steht: Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Also ich glaube, im Urtext, wenn man es genau übersetzt, heißt es, es wurde kein Platz mehr für sie gefunden. Also Himmel, Erde, Kosmos, Sonnensystem, Milchstraße, kein Platz mehr da. Irgendwie in den atomaren Zwischenräumen auf einmal weg. Wer weiß, also Atome, ob es die da überhaupt noch gibt. Aber ich habe mir gedacht, wenn man diese Aussage ernst nimmt, das Verhältnis zwischen dem, was wir für wirklich halten und was wir für fragwürdig und spekulativ halten, dreht sich in diesem Moment um 180 Grad. Ja, Gott gibt's den, man sieht ihn nicht, kann man ihn erfahren, es gibt so eine und solche. Und hier auf einmal ist es genau andersrum. Ich habe so ein bisschen weiter gesponnen an der Stelle. Vielleicht wird's im Himmel in Gottes neuer Welt, vielleicht wird's Leute geben, die gläubig sind, die standhaft behaupten, doch, es gab mal eine Erde mit Mongolei und Pazifik und den Malediven. Und dann wird es Skeptiker geben, die sagen, wie, wo, gibt überhaupt keine Spuren davon. Ja? Vielleicht wird es dann sogar Leute geben, die führen Weltbeweise. Ja, die sagen, ich habe die Vorstellung von einer Welt, deshalb gibt es oder gab es wahrscheinlich auch mal die Welt. Und dann die Skeptiker sagen vielleicht im Himmel, na, hast du denn Sehnsucht nach der Welt? Und dann würden die Gläubigen würden sagen, nein, bloß nicht mehr diese Welt zurück, ist vorbei. Ja, könnt ihr diesen Punkt mitgehen? Also unsere Vorstellung von dem, was materiell ist, was Substanz hat, was klar ist, was unbestritten ist, und dem, was fragwürdig ist, woran man glauben kann oder nicht glauben kann, in diesem Moment, wo Gottes Thron erscheint, dreht sich das komplett. Die Wirklichkeit Gottes kommt und alles andere verblasst davor. Ich habe mal eine KI beauftragt, das zu illustrieren. Ich zeige euch das nicht, weil da wurde eben auch die Person, die auf dem Thron sitzt, abgebildet. Aber es war nicht so überzeugend, was da eine KI sich als Grafik dazu ausgedacht hat. Gott macht alles neu. Und es ist nicht nur etwas, was er irgendwann mal tun wird. Also man könnte jetzt ja sagen, okay, Jahreslosung gehört zur Kenntnis genommen, Gott kündigt an, dass er irgendwann mal was tut. Und zwar alles radikal, alles wird neu. Neuer Himmel, neue Erde, alte Erde, alter Himmel verschwindet irgendwie. Es ist ein präsentischer Wortstamm, siehe, ich mache alles neu. Das drückt etwas Prozessuales aus. Und ich möchte mal dazu setzen, habe ich jetzt nicht als Folie, was in Jesaja 43, 18 steht. Denkt nicht an das, was früher war, achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues, es wächst schon auf. Und deshalb ist diese Jahreslosung so wichtig, weil sie unseren Fokus auf das Neue, dass Gott schon dabei ist zu erschaffen, lenkt. Schau hin, siehe, ich mache alles neu. Seht, ich wirke Neues. Seht ihr es nicht, achtet darauf, es wächst schon auf. Kleine Erläuterung dazu. Alte Schöpfung oder erste Schöpfung und neue Schöpfung ist ein großes Thema in der Bibel. Ein paar ganz schlichte Gedanken dazu. Alte Schöpfung, neue Schöpfung. Der Urheber ist derselbe. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es wird in der Dreieinigkeit wird das Schöpfersein wird dem Vater zugeordnet. Aber Gott ist derselbe, der die alte Schöpfung, die wir sehen, an der wir manchmal leiden, die wir manchmal genießen. Gott ist der Urheber dieser Schöpfung und derselbe Gott ist der Urheber der neuen Schöpfung, die er schon dabei ist, wie soll ich sagen, zu erschaffen, zu konstruieren, aufzubauen, sozusagen hinter den Kulissen, noch im Verborgenen. Es passiert schon. Alte Schöpfung, neue Schöpfung, derselbe Urheber. Deshalb hat Jesus zeichenhaft die kaputte Schöpfung wiederhergestellt. Damit hat Gott der Sohn in Jesus die Visitenkarte gezeigt. Hier, ich trete als der Schöpfer in Erscheinung. Ich kann die alte Schöpfung, da wo sie defekt ist, in einem Augenblick wiederherstellen. Das ist aber etwas anderes als das, was Gott schon angefangen hat zu tun und was irgendwann mal dastehen wird in Vollendung und was niemand mehr wird ignorieren können. Das ist die neue Schöpfung. Was für Bilder, zwei Bilder, die vor allen Dingen im Evangelium verwendet werden, um das Nebeneinander, das Ineinander, das Verhältnis von alter Schöpfung und neuer Schöpfung zu illustrieren. Erstes Bild, ganz einfach, Schwangerschaft, ganz konkret. Gott, der Sohn in der Jungfrau Maria zur Welt gekommen und dem ging natürlich auch eine Schwangerschaft voraus. Der neue Mensch, der neue Adam, der vollkommene Mensch kommt in einer ganz konkreten Schwangerschaft zur Welt. Eine ganze Zeit lang verborgen, nicht zu sehen und auf einmal ist es da. Die Eltern unter uns kann sich vielleicht daran erinnern, was für ein Wunder das ist, wenn auf einmal ein neuer Mensch da ist. Ich weiß noch, wie mir rausgerutscht ist, ich weiß nicht, ob bei dem Älteren oder bei dem Jüngeren, ach, du bist das. Ein neuer Mensch da. Eine ganze Zeit lang weiß man, es kommt jemand, aber man hat kein richtiges Bild, man hat vielleicht ein Ultraschallbild und dann ist er da, der neue Mensch. Schwangerschaft, Wehen. Ich finde, die Bildersprache in den Evangelien ist da erstaunlich schlüssig. Also der Sohn Gottes kommt in einer Schwangerschaft zur Welt. Als dieser Sohn Gottes, der neue Mensch, dann über die letzte Zeit, die Endzeit redet, die Endzeit reden, da spricht er von Wehen. In der Offenbarung, ich weiß nicht ganz genau, müsste ich mal im Urtext nachschauen, aber da kommt immer wieder auch dieser Ausspruch, nee, das ist was anderes, Wehe. Ist nur im Deutschen, also falsch, gleich streichen, am besten rauslöschen. Wehe ist was anderes hier. Aber jedenfalls der Begriff Wehen taucht in den Endzeitreden auf und Jesus verwendet ihn, um zu beschreiben, was dem Kommen Gottes und dem Kommen der neuen Welt vorausgeht. Erschütterungen. Manchmal irgendwie alles ruhig, alles stabil, alles normal und plötzlich, wie bei Wehen, krampft da etwas. Die Welt, die Menschheit krampft sich irgendwie zusammen. Und Jesus sagt, das sind Vorzeichen der neuen finalen Geburt, dass Gottes neue Welt kommt. Deshalb hat er in diesen ganzen Horrorszenarien, die da beschrieben werden, Seuchen und Kriege, deshalb sagt Jesus zwischendurch immer wieder, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht sich. Gottes neue Welt kommt zur Geburt und diese Erschütterung, die Katastrophen, auch die Erdbeben, Naturkatastrophen, das sind alles Zeichen für Wehen, dass Gottes neue Welt kommt. Wehen tun weh. Aber das kann ich nur als Beobachter aus der ersten Reihe sagen. Man hält es aus, Frau hält es aus, weil ein neuer Mensch zur Welt kommt. Und dieser Appell ist an uns alle da. Geht da durch, haltet das durch, diese Erschütterung. Gottes neue Welt kommt. Du als gläubiger Mensch, ich weiß nicht, ob du das wusst, egal ob Mann oder Frau, du bist schwanger mit Jesus. Paulus sagt es, er verwendet auch dasselbe Bild. Er sagt im Galaterbrief, ich liege mit euch Galatern schwanger, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das sind mehr als nur Bilder, es sind schon Analogien, Vergleiche, aber Jesus, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, so ist die Wortwahl, von Neuem geboren wird, dann kommt da eigentlich Christus zur Welt in deinem Herzen, in deinem Innern, in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, auf eine geheimnisvolle Art und Weise. Wenn du Jesus Christus aufnimmst, annimmst, dann ist er bei dir, er wohnt in dir und er wächst in dir heran und er will immer mehr auch rausgucken aus dir und sich zeigen und sichtbar werden in der Welt. Also erstes Bild für das Verhältnis von alter und neuer Schöpfung, Schwangerschaft. Zweites Bild, Samen, Korn und Pflanze. Jesus vergleicht das Reich Gottes oft mit Ackerbau. Also der Ackermann, der sein Saatgut ausstreut und er sagt an einer Stelle auch von sich selbst, Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Er selbst, das Weizenkorn, die Erde, er ist auf die Erde gekommen. Erde, im Hebräischen, Aramäischen weiß ich nicht ganz so genau, die Sprache, die Jesus gesprochen hat, Erde, Erdboden, Adama, da steckt Adam, das Wort Adam drin. Also das Saatgut des Wortes Gottes, des Sohnes Gottes, des Geistes Gottes fällt in unser Herz und verbindet sich mit uns. Die neue Schöpfung, das Saatgut, fällt auf den Ackerboden unseres Lebens, unseres Herzens und verbindet sich im Glauben damit. Und das wird irgendwie verstoffwechselt in die neue Pflanze. Wer wir sind, mit unserem Körper, mit all dem, was zur alten Schöpfung gehört, wer wir sind mit unserem Temperament, Gefäß, Paulus verwendet das Bild Gefäß, himmlischer Schatz und irdenes Gefäß. Wer wir sind, das wird irgendwie verstoffwechselt in das Neue hinein. Eine neue Schöpfung, sagt Paulus 2. Korinther 5 über die Gläubigen. Neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dritter Punkt, es heißt nicht, macht alles neu. Eins zurück. Genau. Es heißt nicht, macht alles neu. Noch eins zurück. Es heißt nicht, macht alles neu, sondern ich mache alles neu. Also es geht bei diesem, ich sag mal, bei dieser Schwangerschaft, in dem wir als einzelne Gläubige stehen und in dem irgendwie die ganze Welt liegt, bei diesen Wehen, geht es um etwas, das Gott tut. Ja, unsere Mitwirkung ist gefragt, aber in erster Linie ist es etwas, das Gott tut. Wir sind also nach meiner Beobachtung, also vor allen Dingen, wenn ich mich selbst beobachte, mit dieser Neuschöpfung, mit diesem Neuschöpfungsding. Ich bin da manchmal viel zu aktiv und das ist dann immer eher so diese Furche, diese Spur, das Alte neu machen, das Alte reparieren. Ich habe oft unter Heiligung verstanden, ne? Großer Begriff. Heiligung habe ich verstanden. Ich muss irgendwie heil werden mit meinem Charakter. Ich muss sozusagen wiederhergestellt werden. Aber eigentlich ist der Fokus ein anderer. Da kommt etwas Neues in das Gefäß meines Lebens hinein. Und ja, ich habe Sprünge in der Schüssel. Mein Gefäß ist scharfkantig. Mein Gefäß hat Risse. Aber Heiligung heißt nicht, dass alles irgendwie wieder glatt und schön wird. An der einen oder anderen Stelle vielleicht. Aber Heiligung heißt, dass das Neue immer mehr gerade durch die Risse rausleuchtet. Heiligung heißt nicht, dass du alles fix und fertig und fein machst. Das eine oder andere heilt Gott. Das eine oder andere stellt Gott wieder her. Aber entscheidend ist, dass sein neues Leben immer stärker, immer mehr herausleuchtet. Und manchmal sind Unsere Sprünge in der Schüssel, die Risse, die wir im Charakter haben, sind manchmal besonders spannend, weil Gott gerade an diesen Stellen, an unseren Schwächen, wo wir oft mit hadern, manchmal scheint er da ganz besonders massiv mit seinem himmlischen Schatz, mit seiner Herrlichkeit durch. Gott macht alles neu. Er macht alles neu. So, jetzt, wie verhalten wir uns, genau? Ein paar Vergleiche aus unserer großen Umzugsbewegung. Also ich habe festgestellt, bei unserem Umzug, in dem Moment, als wir wussten, es kommt was Neues, haben wir offen gesagt nicht mehr so viel in das Alte investiert. Ja? Also wir hatten in unserer Wohnung ein bisschen Sanierungsstau. Also wir haben schon geahnt, irgendwann mal kommt der Aufbruch und eigentlich müsste da das eine oder andere in der Wohnung passieren, aber in dem Moment, wo wir wussten, es geht hier weg, da haben wir nichts Großes mehr angepackt. Wir haben es natürlich noch ein bisschen fein gemacht wieder, wir haben mit den neuen Besitzern gesprochen, wir haben sie gebrieft, wir haben ihnen gesagt, so wo die schwierigen Stellen an der Wohnung ist, wir haben sie ganz gut kennengelernt, worauf man achten muss, aber wir haben nichts mehr Großes angepackt. Ich musste noch nicht mehr alle Bohrlöcher stopfen, weil unser Nachbesitzer gesagt hat, eine Wand kommt weg. Also die haben wirklich auch neu gemacht und das hat es für uns leichter gemacht. Also wir wussten, wir mussten nicht mehr so viel investieren. Wir haben ein bisschen, wir wollten es auch ordentlich hinterlassen, so, aber wir haben nicht mehr so viel investiert. Unser Auto, ganz konkret, ne? Wir haben dann gehört von einem Monteur, ja, das kostet allein 1.000 Euro, um rauszukriegen, was dieses Auto hat. Wir haben gesagt, nee, das stecken wir nicht mehr rein, das investieren wir nicht mehr, das investieren wir ins Neue. Auch da, wir haben, weil wir wussten, es gibt einen Nachbesitzer, also ist jetzt nicht komplett abgewrackt und verschrottet worden, aber wir haben es auch nochmal schick gemacht und wir haben den neuen Besitzer bzw. den Händler genau informiert, Schwächen und Stärken dieses Fahrzeugs. Ja, wollten auch da fair sein mit den Nachbesitzern, aber wir haben nicht mehr so massiv investiert, sondern wir wussten, da kommt etwas Neues und da investieren wir uns. Also ich will jetzt nicht sagen, dein Körper ist egal oder die Natur oder die Schöpfung ist egal. Wir ehren den Schöpfer, der die neue Schöpfung vorbereitet, auch darin, wie wir mit der alten Schöpfung umgehen. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen. Das ist was sehr Wesentliches. Es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und unser Fokus ist die neue Schöpfung, was die große Weltgeschichte angeht, als auch was uns als einzelne Menschen angeht. Den einen oder anderen mag es erschüttern, aber alle Menschen, die Jesus geheilt hat, gesund gemacht hat, die sind irgendwann mal alt und krank und gebrechlich geworden und gestorben. Trotzdem hat natürlich das zeichenhafte Wiederherstellung der alten Schöpfung hat sie eine Kraft und war sie eine große Freude und wie eine Erlösung für die erkrankten Menschen. Aber die neue Schöpfung, die übertrifft das alles. Und auch bei diesen Menschen, die so in der ersten Reihe und unmittelbar die Berührung Jesu erfahren haben, auch sie haben gewartet und wussten, irgendwann mal kommt das ganz Neue. Zweiter Punkt. Wir versöhnen uns mit Hilflosigkeit. Also wir waren im letzten Jahr oft total hilflos. Wenn man bei Null anfängt, wo gehe ich einkaufen, wo gehe ich zum Friseur, wo bringe ich das Auto zur Reparatur, wo gehe ich zum Arzt. Wir hatten einfach null Routinen und das war sehr anstrengend. Und wir haben uns oft hilflos gefühlt. Wir mussten oft Leute fragen, dank sei Gott für diese wunderbare Einrichtung der Gemeinde, dass es Leute gibt, die man fragen kann und denen man vertrauen kann. Kennst du eine gute Autowerkstatt? Wo geht ihr einkaufen? Wo geht ihr nicht einkaufen? Das ist wunderbar. Ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Wir begrüßen das Neue. Das ist manchmal auch ein Trauerprozess. Ja? Also manchmal wollen wir viel lieber, dass Gott alles repariert, weil wir das Alte ja kennen. Das Neue, das kommt, ist auch anstrengend. Wir fühlen uns hilflos und sich wirklich im Reich Gottes zu bewegen, unter der Leitung des Heiligen Geistes zu bewegen, das ist auch stressig, das ist einfach neu. Ich bin so ein kleiner Regel- und Gewohnheits-Nerd. Und ich halte da viel von, aber das ist eher Investition in die alte Schöpfung. Und ich spüre von Gott her eine Herausforderung, geh mal ohne dieses Geländer. Ist echt stressig. Es gibt Situationen, da spüre ich das. Übers Wasser laufen, ohne Geländer laufen. Und das ist stressig, da atmet man manchmal schwer. Wir begrüßen das Neue. Wir erkunden und gestalten das Neue. Na, haben wir hier auch gemacht. Wir haben unsere Touren gemacht. Wir haben diese Gegend kennengelernt. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben die Umgebung, wir haben euch kennengelernt. Wir haben eine Besuchstour durch diese Gemeinde gemacht. Wir erkunden das Neue und wir gestalten das auch. Ja? Bei der alten Schöpfung, Gott macht diesen Garten. Er stellt den Menschen hinein und er sagt, gib Namen, bewahre und bebaue, gestalte. Und auch mit der neuen Schöpfung ist es so, die fällt nicht einfach vom Himmel und dann ist sie da. Wir dürfen das auch gestalten oder wir dürfen lernen, das zu gestalten. Wir haben hier natürlich in unserer Wohnung Nestbau betrieben. Wir haben uns das schön gemacht. Wir haben das neue, wir warten, dank sei Gott, nicht mehr knietief in Kartons. Wie jetzt an diesem Tag wahrscheinlich Genia und Holger, die gestern erfolgreich nach Nürnberg umgezogen sind. Danke an alle Umzugshelfer. Ja, wir haben Mitgefühl, wir erinnern uns daran, 14. Januar 2025, wie wir da knietief in Kartons gewartet sind. Und das, wir mussten es strukturieren, ordnen, sortieren, alles musste seinen Platz finden. Es gibt auch in Gottes neuer Welt und wenn Reich Gottes kommt und wenn das Neue hereinbricht, dann gibt es auch Dinge zu gestalten und Struktur zu geben. Zum Schluss das Wichtigste, finde ich, ist mir jedenfalls am wichtigsten. Wir haben gemerkt, wir müssen uns ein bisschen schonen. Einfach, wir haben gemerkt, wir waren oft erschöpft. Gedacht, haben doch gar nicht so viel gearbeitet. Aber wir haben immer wieder gedacht, es ist auch normal, wenn alles neu ist, das ist anstrengend, sich da hineinzufinden in das Neue. Für Schwangere ist es vielleicht die wichtigste Übung, sich zu schonen, zu wissen, ich schone mich jetzt nicht einfach um meiner selbst willen, um mir mal eine gute Zeit zu machen, um ein bisschen zu chillaxen, sondern ich schone mich, weil ich etwas zur Welt bringen soll. Und wenn ich mich gut ernähre, dann ernähre ich auch das Neue, das in mir heranwächst. Das Neue, das kommt und das Gott bringen will, es liegt einfach völlig außerhalb unserer Reichweite. Wir können das nicht erschaffen. Er macht alles neu. Aber er will es irgendwie mit uns und durch uns tun. Und ich glaube, die Sabbatruhe, den Sabbat einzuhalten, jetzt nicht gesetzlich irgendwie immer genau der siebte Tag, aber wirklich Sabbatmomente sich zu nehmen. Sabbatruhe. Das ist so wichtig. Der erste Mensch, ne, wurde am sechsten Tag erschaffen, der erste Tag seines Lebens war Sabbat. Ne? Also die Basis für alles. Ich weiß nicht, wie ihr zählt, ob ihr sagt, sechs Tage arbeiten, dann kommt der Ruhetag sozusagen als Belohnung oder ob ihr eher andersrum denkt. Ich weiß nicht, wie online eure Kalender angelegt sind. Meine ist so angelegt, die Woche fängt mit Sonntag an. Das ist eine gute Erinnerung. Am Anfang steht die Sabbatruhe und dann steht die Werktätigkeit. Das war beim ersten Menschen so. Der neue Mensch Jesus, er lag im Grab am Sabbat. Ruhe. Am ersten Tag der Woche kam die Kraft Gottes und hat ihn auferweckt. Ich lese aus 1. Korinther 7. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Amen.